Freitag 22.
Aha!
IT-Systeme, warum Vertrauen für Unternehmen so wichtig ist, habe ich in einem Fachportal gelesen. IT-Sicherheit, das Vertrauen schwindet, hat die Zeitung das letzte Jahr geschrieben. Und Hackerangriff wird zum Supergau, schreibt der Blick diesen Sommer im Zusammenhang mit einem Hackerangriff auf Bundesdaten. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch von Ethik 22, zum Titel oder in der Reihe «Vertrauen und unsere Zukunft». Wie ist es mit Vertrauen in einer digitalisierten Arbeitswelt? Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Kuno Wüjemann. Er ist CEO von der IT Point Firma, die in Rotkreuz ist. Kuno, herzlich willkommen. Danke, dass du Zeit hast, mit uns eine gute Dreiviertelstunde über so Vertrauen und IT zu diskutieren. Aber zuerst, was bedeutet dir persönlich eigentlich Vertrauen in einer digitalisierten oder in einer IT-Arbeitswelt?
Erstens mal, guten Abend Thomas, guten Abend miteinander. Alle, die da drinnen sind, in diesem Talk, freue mich.
Wartet, hoppla, jetzt höre ich dich gerade nicht, Kuno.
Ja.
Jetzt höre ich wieder.
Jetzt ist wieder gut, okay, ja. Tipptopp. Ja, einfach sagen, wenn es irgendwie nicht klappt, dann probiere ich oder schaue ich, warum es nicht klappen könnte. Aber eben. Ja, wie gesagt, guten Abend Thomas, guten Abend alle Teilnehmenden. Ich freue mich sehr auf die paar Minuten, die wir da miteinander haben. Ja, du hast gefragt, warum ist das wichtig? Ich denke, IT wird immer nur so als Technik angeschaut. Das ist etwas Abstraktes. Man hört auch, es geht um Strom, nicht Strom, es geht um 0 und 1. Eigentlich zwei Zustände und Technik und alles andere wird ausblendet. Aber in Tat und Wahrheit ist es der Mensch. Und genau der Mensch interessiert mich. Man kann weitergehen. Wir haben vorhin im Vorgespräch, der Thomas und ich haben gerade über das Thema geredet. Vielleicht wählt ja ein Mensch einen Beruf einfach auch aus, weil er merkt, ich habe dort eine Affinität, zwar einerseits wie IT zur Technik, aber vielleicht geht es um etwas Übergeordnetes. Also vielleicht finde ich heraus, wie ich funktioniere, weil ich in der IT gerne arbeiten will. Wäre es vielleicht wichtig, wenn mir jemand so einen Hinweis gibt. Aber schlussendlich, ja.
Und was würdest du sagen, ich knüpfe gerade schnell da an. Was hast du herausgefunden über dich, durch deine IT-Arbeit?
Viele verschiedene Facetten. Also wo komme ich her? Ganz wichtig, wer seine Vergangenheit kennt, ist nicht mehr gezwungen, sie zu wiederholen. Das habe ich mittlerweile gemerkt, weil sonst bleibt man gerne in seinen Wiederholungsschlaufen hängen. Ich habe gelernt, dass es ein Ego gibt, eben mit dem berühmten Körper, Geist, Seele. Ohne, dass wir es da in der Religion abrutschen wollen, aber es ist im Schluss alles eins. Der Mensch ist alles eins und jetzt kann man das gerade wieder ins Grosse ziehen und sagen, ihr IT mit dem World Wide Web ist ja auch alles miteinander verbunden. Also wir sind alle miteinander verbunden und ich habe in dieser Zeit, als ich da in der IT war, ganz, ganz viele interessante Einblicke dürfen gewinnen. Auch dank zum Beispiel unseren Mitarbeitenden Begegnungen wie, keine Ahnung, mit dir, Thomas. Alles aus kleinen Begegnungen heraus macht man sich mit der Zeit ein Bild und überlegt sich, wo komme ich eigentlich her, was treibt mich an, was ist mein übergeordneter Zweck, warum bin ich heute da, wo ich bin, warum verhalte ich mich immer wieder gleich, warum gehe ich wieder in alte Muster zurück. Ich finde, da irgendwann habe ich herausgefunden, es gibt die verschiedenen Ebenen, ja, herausgefunden, es gibt das Ego, wo einem immer wieder dazwischen kommt. Also so Facetten, wo mich persönlich weitergebracht im Leben. Und es ist immer der Mensch gewesen. Und gerade in der IT, eben genau dort, wo man meint, es geht ausschliesslich um Technik, findet man dann plötzlich aus einem Moment, es ist ja eigentlich gar nicht Technik, sondern es ist eben der Mensch.
Und ich sage jetzt mal, wo spielt das oder wie spielt dort jetzt zum Beispiel unser Hauptstichwort Vertrauen eine Rolle?
Vertrauen kann ich haben in ein technisches System. Das ist ein bisschen abstrakt. Ich kann Vertrauen haben, was weiß ich, in meinen Laptop, dass der funktioniert. Aber ich glaube, niemand von uns hat wirklich Vertrauen in ein technisches Gerät. Das muss einfach funktionieren, und wenn es mal nicht funktioniert, ja, da ist man vielleicht genervt. Hinten dran ist ein Mensch. Irgendjemand hat es entwickelt, irgendjemand hat es, sagen Sie jetzt so, vielleicht verkauft, irgendjemand schaut dazu. Also wenn ich ein Problem habe in der IT, mit meinem Laptop, mit meinem Programm, wo ich damit arbeiten sollte, dann läute ich doch einfach jemandem an und der hilft mir dann. Also ich habe dort bedingtes Vertrauen in Technik vielleicht, aber es geht, steht und geht am Schluss mit dem Mensch. Und dort kommt das Vertrauen nachher. Wenn ich Vertrauen habe in einen Mensch, dass der mir vielleicht, sagen Sie jetzt so, etwas verkauft, wo ich denken kann, so komme ich weiter, das hilft mir persönlich oder im Geschäft, dann ist das nur eine Vertrauensfrage. Mhm. Also auch wir, wenn wir probieren, einen Kunden zu gewinnen, ja, klar geht es um den Preis, klar geht es um die technische Lösung. Aber der Kunde wird sich am Schluss aus dem Bauch raus entscheiden, mit denen gehe ich, weil preislich, vielleicht sind ein paar Franken Unterschied, das sehen wir im Privaten ja auch, ja. Und am Schluss vertraue ich einem Menschen, wo mir sagt, schau, wir machen das so und so.
Für mich gibt es jetzt zwei Fragen aus dem heraus entstehen, wo du sagst. Also das eine ist ja, ich weiss ja nicht, wer die Microsoft-Programme entwickelt hat, die ich brauche, oder auch mein Aufgabenprogramm oder so. Das ist das eine. Aber das andere ist ja, dass ich heutzutage ja häufig auch Interaktionen habe, über den Computer beispielsweise digital, wo ich nicht einmal mehr sicher bin, ob auf der anderen Seite eine Maschine sitzt oder ein Mensch, weil das tönt ja so ähnlich. Weißt du, auch da, wenn wir jetzt da den Chat würden anschauen, natürlich haben die, die in unserem Gespräch sind, einen Namen, aber könnte es sogar sein, dass jemand von denen gar nicht eine echte Person ist, sondern ein Maschinenli. Wie spielt dort das Vertrauen eine Rolle?
Also persönlich, mir geht es so, vielleicht machen andere die Erfahrung auch, mit dem, was heute auf dem Markt ist, mit den sogenannten Chatbots. Also wenn ich mich irgendwo melde und vielleicht versuche zu chatten und zu sagen, ich habe das und das Problem, dort merkt man ja eigentlich auch relativ schnell, ist dort eine Maschine hinten dran, die einfach maschinengenerierte Antworten gibt. Man kann dann, wenn man nicht sicher ist, kann man ja irgendeine lustige Frage einpflegen. Und dann merkt man sehr schnell, ob der Chatbot, wenn es der eben künstlich ist, ob der darauf reagieren kann oder nicht. Also wenn man zum Beispiel sagt, was ist jetzt bei dir gerade für Wetter oder wie fühlst du dich oder irgendwie so etwas, was völlig aus dem Kontext gerissen ist, was eigentlich gar nichts mit meinem eigentlichen Problem zu tun hat, dann finde ich sehr schnell raus, ist jetzt das ein Mensch oder eine Maschine. Und es ist...
Ja,
vielleicht noch für fertig zu machen. Es ist eigentlich ja an mir, ob ich Vertrauen habe in das, was mir antwortet. Wenn es mich nicht Wunder nimmt, ob es das künstlich ist oder ein Mensch. Und ich gehe einfach mit der Einstellung her, ich habe Vertrauen, dass ich jetzt einen Schritt weiterkomme. Dann ist schlussendlich auch wieder irrelevant, ob es dann ein Mensch oder eine Maschine ist. Ich glaube, es kommt auf mich selber drauf an.
Ja, ja. Weil ich frage mich jeweils, ist das Vertrauen, das wir in IT-Lösungen haben, einfach blindes Vertrauen oder ist das echtes Vertrauen?
Vielleicht müssten wir uns auch dort fragen, habe ich überspitzte Erwartungen? Und wir haben das Gefühl, es müsste doch alles eigentlich funktionieren, wie, keine Ahnung, ein Auto, wo ich drin sitze, und das muss man einfach von A nach B bringen, oder der Zug, oder das Flugzeug, egal was. Ich habe Vertrauen drin, dass es mich von A nach B bringt. Und wird dann sehr schnell ernüchtert, sagen Sie jetzt mal so, wenn das nicht der Fall ist. Und wir vergessen dann dort, dass ja eben das Programm oder auch bei der IT, das sind Menschen, wo dort etwas geschrieben haben. Du hast vorhin von Microsoft geredet. Ja, es ist mittlerweile ein riesen Moloch, an einem Ort ein Monopol, wo man fast nicht an ihm vorbeikommt. Aber auch die sind nicht fehlerfrei. Wir als Menschen, wir sind nie, wir werden nie fehlerfrei sein. Auch künstliche Intelligenz, es wird nie fehlerfrei sein. Das kann nicht sein. Also Fehler wird es gerne geben. Eigentlich kommt es nur darauf an, wie ich mit dem umgehe. Also ich kann Vertrauen haben in eine Hardware, die ich kaufe, ich kann Vertrauen haben in ein Programm, das ich kaufe. Und ich kann weiterhin Vertrauen haben, dass ich mit dem arbeiten kann oder Vertrauen haben, dass mir dann jemand hilft, wenn ich mal nicht weiterkomme. Aber, jetzt kommt das grosse Aber, wenn ich Vertrauen verliere, nur weil es jetzt mal nicht funktioniert, das Programm, also weil die Technik nicht funktioniert, dann habe ich, glaube ich, etwas Wesentliches vergessen und das ist meine überspitzte Erwartungshaltung. Wichtig ist ja dann, wenn ich nicht weiterkomme, dass ich mit jemandem reden kann, dass jemand da ist, der mir hilft. Dort darf ich das Vertrauen nicht verlieren.
Genau, du hast ja vorher gesagt, im Zusammenhang, was für dich das Vertrauen zu echtem Vertrauen macht, hat ja etwas mit dem Gewunder zu tun. Also das können nachfragen. Gibt es noch andere Aspekte, die für dich jetzt in dem Vertrauensbereich wichtig sind? Also wenn man in IT vertraut, natürlich.
Ja, gesundes Vertrauen, oder? Ich meine, heute ist es ein bisschen gemein. Das machen sich ja viele, machen sich das sogenannte Social Engineering, sagt man dem, machen sich das zu nutzen. Also man versucht nicht mehr, dass man etwa liest, der Hacker, oder du hast vorhin auch gesagt, von Firmen, wo sie gehackt wurden, wo Daten sie abgegriffen wurden. Das ist der technische Weg. Da versucht man, Systeme auszuhebeln. Also der Angreifer versucht, an Daten herzukommen, als er irgendein Lösegeld kann erpressen. So verwerflich das Geschäftsmodell ist, das ist einfach, wenn man es nüchtern anschaut, es ist ein Geschäftsmodell, es ist eine Praktik, wo man versucht, über Technik rein an Daten zu kommen. Jetzt kommt der andere, eben, jetzt kommt der mit dem Vertrauen. Das Social Engineering funktioniert so, dass jemand gar nicht probiert, über Technik hineinzukommen, sondern einfach vielleicht jemandem, wo er herausfindet, über die Homepage von einer Firma, mit jemandem in Kontakt zu kommen und dort etwas aufzubauen. Ich mache ein Beispiel. Ich finde relativ schnell raus, arbeitet jemand jetzt bei uns zum Beispiel nicht direkt in der IT, sondern vielleicht im Finanzwesen oder im Backoffice, im Marketing oder auch spezifischer irgendwo in der Informatik. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie gehe ich an einen Menschen her. Also wenn ich einen Ingenieur angehen will, überlege ich mir, ich könnte dem ja etwas sagen über ein neues Programm oder über einen neuen Microsoft. Aha, dann muss ich mich also als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben und sagen, du, wir haben da einen neuen Patch, jetzt bist du interessiert. Ganz einfach gesagt, wenn der sagt, oh, das klingt jetzt noch gut, ja komm, schick mir den. Dann kann ich ein gefaked E-Mail schicken. Manchmal sieht man ja den Absender auch nicht so unbedingt. Und der Mensch erwartet es ja dort. Also, kaum ich erwarte dann ja, dass ein Mail kommt, jetzt zum Beispiel bei dem zu bleiben von der Microsoft. Und nachher kommt das, dann ist vielleicht sogar noch der Name drin, den der andere mir am Telefon hat gesagt. Und unser Hirn versucht, da dauernd zu vernetzen. Und dann habe ich die Vernetzung schon hergestellt. Denke, ah, das ist jetzt eben der. Und klicke blind auf einen Anhang, wo dann vielleicht eine Schadsoftware drin hat, wo sich dem Unternehmen kann verbreiten kann, dass es möglich macht, dass man Daten kann abgreifen kann, ohne System müssen zu knacken. Und also dort Vertrauen haben, ja, aber jetzt kommt eben ein bisschen das, man muss dem manchmal schon so ein bisschen eine Distanz aufbauen, sagen, Moment, darf ich jetzt einfach blind vertrauen oder muss ich da ein bisschen Distanz aufbauen?
Genau, und wie, also mir ist das auf einen passiert, aber ich kenne Menschen, denen passiert das öppe die, dass die solche Sachen drücken. Und das gibt ja eine Art, da muss man eine Art eher eine Misstrauenskultur aufbauen gegenüber solchen Anfragen. Wie macht ihr das in eurer Firma, also mit deinen Mitarbeitenden, wenn solche Sachen passieren und gleichzeitig Vertrauen so wichtig ist?
Das sind sogenannte Awareness-Schulungen, sagt man dem. Awareness-Schulungen heisst, man tut schauen, man setzt so ein gefakedes E-Mail ab innerhalb von der ganzen Firma, wo eigentlich noch so gut tönt, wo vielleicht, keine Ahnung, von einem Mutterkonzern kommt oder von einem Lieferant. Aber in Tat und Wahrheit ist das gar nicht so, wenn man ein bisschen besser schauen würde. Dann kann man mal schauen, wie viele klickt jetzt dort drauf. Vielleicht kommt man nachher auf eine Homepage, wo man noch aufgefordert wird, sich einzuloggen mit seinem persönlichen Login. Und dann findet man relativ schnell raus, wie ist es in einer Unternehmung, wo wir bei unseren Kunden, wenn die das wollen, wie steht es dort um das sogenannte, eben um die Awareness. Und jetzt geht es ja darum, ich muss nicht Misstrauen haben, sondern mit der Zeit finde ich so ein bisschen raus, aha, Moment, ja, das ist jetzt sicher wieder so ein gefälschtes Mail. Eigentlich ist es relativ einfach. Wenn ich muss 2 Sekunden darüber nachstudieren, ob jetzt ein Mail echt ist oder nicht, heisst es im Zweifelsfall löschen. Dann muss ich ja gar nicht Misstrauen haben, sondern ich erkenne mit der Zeit ein bisschen, ah, Moment, ja, das ist jetzt wieder so etwas, ich lösche es einfach. Weil wichtige Sachen, wenn jemand etwas von mir will, dann meldet sich der schon wieder. Aber wir kennen das mit der Zeit. Wir kennen das, die berühmten, was weiß ich, DHL, UPS, Päckli-Lieferanten. Wir wissen es ja mittlerweile, wenn es nicht persönlich angeschrieben ist oder in einer schlechten Sprache, dann muss ich nicht einmal Vertrauen oder Misstrauen haben. Dann ist es mit der Zeit ein kleiner Mechanismus. Dann merkt man, ah, auf das, nein, löschen.
Also das, ich glaube, ich höre jetzt schon, also ich höre zwei Kriterien. Das eine ist ja gewundert gewesen, wo grundsätzlich etwas mit IT und Arbeitswelt zu tun hat, aber auch Vertrauen bildet. Und das andere ist das Bewusstsein. Wie erlebst du das bei euren Kundinnen und Kunden? Dort bist ja du der, wo sie mir Vertrauen entgegenbringen. Schaffst du dort auch an diesen Punkten?
Ja, unbedingt. Die das wollen, wir können das ja auch anbieten und unseren Kunden sagen, guck, wir können so eine fingierte Attacke machen. Also wir können mal schauen, wir schreiben alle deine Mitarbeitenden an. Vielleicht weiss der in diesem Unternehmen einfach genau einen einzigen, der das Auftrag hat gegeben. Vielleicht der CEO, vielleicht der Finanzler, vielleicht der IT-Chef oder sonst jemand. Irgendjemand gibt uns das in Auftrag, wenn wir das anbieten als Service. Und nachher schauen wir vielleicht noch in welchem Kontext, was wollen wir jemanden schreiben, dass das noch so gut tönt innerhalb von der Firma. Und dann setzen wir das ab. Und nachher gibt es die Auswertung, dann kann man die miteinander besprechen. Und nachher muss man intern natürlich, eben jetzt so wie der Kunde, einfach in der Firma, muss man nachher über das Thema reden. In der Mitarbeiterinfo, was auch immer. Und sagen, schau jetzt mal, von uns hat die Hälfte der Mitarbeitenden, einfach als Beispiel, hat jetzt hier draufgedrückt und klickt, nur weil es noch so gut tönt hat. Schaut jetzt mal das und das und das. Das hätte euch einen Hinweis geben können, als das ein Fake ist, also gefälscht ist. Und mit der Zeit, wenn man das ab und zu macht, bekommt man so ein kleines Näschen dafür. Und am Schluss ist es einfach ein bisschen in Fleisch und Blut. Also man weiss dann auch ganz einfache Sachen. Ich mache wieder ein Beispiel. Der eine heisst bei uns Konrad. Aber er will, dass man ihm Conny sagt. Eigentlich die ganze Firma spricht ihn mit Conny an. Und wenn ich jetzt von ihm ein Mail bekomme, das mit Konrad unterschrieben ist, dann mache ich mich doch schon stutzig. Dann denke ich, im Moment, da stimmt etwas nicht. Dann kann ich vielleicht kontrollieren und merke dann nachher, aha, es ist eben ein gefakter Absender. Es ist gar nicht von ihm selber gekommen, von der Firma. Also, vielleicht ja, ein bisschen Misstrauen, wenn man dem so sagen will, ist natürlich schon auch angebracht. Ich denke, man merkt relativ schnell mit ein bisschen Training, wem man kann vertrauen und wem nicht. Ich denke, das ist ja im Leben so. Ich weiss mit der Zeit ein bisschen, ich kann mich auf mein Gefühl verlassen, dem und dem Mensch, dem vertraue ich. Aber, der hier kommt mir jetzt irgendwie komisch rüber. Ich habe das im Bauch, dem vertraue ich jetzt nicht wirklich.
Das ist ja noch spannend, weil du am Anfang gesagt hast, IT ist ja faszinierend, weil es technisch ist. Das ist ja jetzt etwas der Gewunder und ich sage jetzt mal, die Awareness, das Bewusstsein entwickeln für das ist ja, ist ja wie etwas anderes. Wie erlebst du jetzt das bei deinen Kundinnen und Kunden, aber auch bei Mitarbeitenden, Motivation für die für den nicht-technischen Bereich, ist das gross oder muss man das eher anreizen? Wie erlebst du das?
Wenn man nie darüber redet, dann hat es auch keinen Platz. Also wenn ich in einer Unternehmung arbeite, wie bei uns in der IT, und bei uns geht es nur um System, und wir reden nur um Technik, und es geht nie um einen Mensch, bin ich mittlerweile überzeugt, dann haben wir nicht so tolle Mitarbeiterzufriedenheit. Ich bin überzeugt, es schlägt sich auf die Kundenzufriedenheit durch. Und ich glaube, gerade heute auch mit den Generationen, die jetzt kommen, Generation Z zum Beispiel, über Klammern auf, man darf ja nie alle gleich Topf gehen, um sie aus Willen nicht, aber die fragen auch ein bisschen nach dem Sinn. Was ist denn der Sinn vom Ganzen? Und plötzlich merkt man auch als Unternehmung, ui, wir müssen ja eben zum Beispiel mal uns Gedanken machen, über den sogenannten Purpose. etwas, also ich muss mir mal überlegen, als Firma, was ist eigentlich unser übergeordneter Daseinszweck und plötzlich fast über einen Menschen anfangen reden.
Und es ist ja so, dass ihr ja einfach für andere Firmen, ich sage jetzt mal, IT-Arbeit erledigt. Also wenn ich dein Kunde bin, dann will ich einfach, dass du mein Programm handelst und so. Und ich habe ja vielleicht gar keine Lust, jetzt da über Purpose mit dir zu diskutieren, obwohl du sagst, der ist eigentlich von dir her gesehen durchaus wichtig im Zusammenhang mit IT. Wie funktioniert das? Weil du bist eine Art ein Vertrauensvermittler.
Ja, es ist ein wichtiger Punkt, das haben wir herausgefunden. Wir haben oftmals in der IT-Point sind wir weitergekommen, zum Beispiel in einer Ausschreibung. Wir sind auf einer Shortlist gelandet und haben dann immer wieder so ehrenvollen Zweiten gemacht. Und auch dort, wo wir uns haben überlegen, warum ist das eigentlich so? Gleichzeitig eben, wo wir uns haben Gedanken machen über den overarching purpose von der IT-Point. Dort sind wir nachher draufgekommen, dass wir nie über Emotionen reden. Also bei uns geht es immer nur um Technik und um den Preis. Das ist uns wichtig gewesen, weil wir jetzt das Gefühl haben, es ist ja eben IT, dort zählt 0 und 1. Und der Mensch haben wir ein bisschen ausblendet. Mittlerweile haben wir gemerkt, dass es nicht so ist. Also wir reden intern und extern viel mehr über den Faktor Mensch. Dort daraus ist zum Beispiel unser Purpose entstanden. Das heisst auf Englisch Empowering People to Do What They Love. Das heisst also auf den Kunden bezogen. Der Kunde kann sich auf sein Kerngeschäft fokussieren, weil wir ihm das abnehmen, was vielleicht eben nicht sein Kerngeschäft ist, nämlich die IT. Also wir kümmern uns um die IT, also der Kunde um sein Geschäft kann kümmern. Und wenn er das realisiert, aha, um das geht, dann ist es wieder mit Emotionen verbunden und hilft vielleicht beim Vertrauensaufbau, weil das Gefühl hat, aha, wir reden eigentlich ja vom Gleichen. Ich habe Vertrauen, dass ich mit dem Menschen, der mir da vis-à-vis sitzt, dass ich weiterkomme. Das Gleiche ist ja mit der Mitarbeit. Ja.
Ich kann nur schnell, kannst du mir ein Beispiel geben? Weißt du, was für ein Programm das zum Beispiel ist? Oder in welchem Bereich kann sich das so ein bisschen konkreter mir noch vorstellen?
Also, wie meinst du Programm?
Ja, weißt
du. IT bezogen oder?
Ja, was für einen Kunden, weißt du, gibt es da, also ist das irgendein Schreiner, wo ich sage jetzt mal, ein Buchhaltungsprogramm hat, oder gibt es da auch andere Beispiele?
Ich mache ein Beispiel, das mir sehr nahe liegt und ja, für mich ein Paradebeispiel ist, das ist eine grosse Bäckerei, die abhängig ist von der IT, weil sie vielleicht sonst in der Nacht mit ihren riesen Teigmaschine kein einziges Brot kann machen, also kein Teig kann machen, weil das Rezept oder so beispielsweise alles auf IT ist. Jetzt, wo die haben gesagt, wir wollen uns nicht selber um die IT kümmern, machen eine Ausschreibung. Dort haben wir uns überlegt, was können wir machen? Wir wollen die so gerne gewinnen, weil wir haben gemerkt, die Leute, die dort arbeiten, also in der Geschäftsführung, die sind mit Leib und Seele, sind die einfach Bäcker. Also das Backwerk, das ist ihnen so wichtig, die wollen nur Frischprodukte machen, die leben von dem, sie halten das hoch, aber IT ist nicht ihres. Und ab der Zeit, wo wir haben, eben genau über den Daseinszweck, über den Purpose anfangen reden, wo zum Beispiel bei uns noch einer hat gesagt, ja weisst, ich backe privat, versuche ich auch verschiedene Brote zu backen. Hättest du mal Lust oder könntest du dir vorstellen, mal das zu testen oder so? Dort hat es einfach funken, wo sie haben gemerkt, aha, die haben eine Leidenschaft und die Leidenschaft ist IT und wir können uns dann wegen dem auf unsere Leidenschaft, nämlich das Brot backen oder Frischprodukt machen, wir können uns auf das konzentrieren. Schreiner, du hast Schreiner gesagt, ja, auch gutes Beispiel, grosse Holzverarbeiter, die merken, bei uns geht es nicht um die IT, aber ohne IT können wir nicht leben, da laufen unsere Sagemaschinen. Die Programme, so, das läuft alles auch nicht mehr. Also sind wir angewiesen drauf. Und hier haben wir jemanden, der die Leidenschaft für IT hat. Und mit denen können wir reden. Und wir haben das Gefühl, wir verstehen einander. Also ich muss auch ein bisschen verstehen, was der andere macht. Nicht im Detail. Aber dann kann ich auf ihn eingehen. Und so können wir das Vertrauen aufbauen, dass eben auch mal, wenn etwas nicht funktioniert, dass wir miteinander reden können.
Also heisst das, dass der Bäcker durchaus gewisse IT-Slang Sprach lehrt oder dass ihr etwas auch vom Bachen lehrt, damit ihr das miteinander könnt verbinden?
irgendwie schon, bis zu einem gewissen Level ja. Weil ohne das geht's nicht. Was wir jetzt sogar in diesem konkreten Fall haben gesagt haben, wir müssen und wollen mal in der Nacht zu dem gehen. Gehen schauen, dass unsere Leute sich vorstellen können, wie das eigentlich geht, was da abläuft. Durch das ist das Vertrauen wieder gestärkt worden und dann hat gemerkt, die interessiert sich dafür. Also wenn ich jetzt nach dem 3 anrufe, jetzt haben die einen Eindruck bekommen, was das heisst, wenn einfach nichts mehr geht in meiner Bachstube, wenn da einfach 50 Leute nachher rumstehen und nichts mehr machen können. Und das hat geholfen, eben auch dort Vertrauen aufbauen. Ich muss nicht ihre Prozesse begreifen, wie genau das geht, vom Korn bis zum fertig gebackenen Brot, sagen sie jetzt so, aber ich muss im Groben verstehen, was es geht. Und das hilft auch, Vertrauen aufzubauen, wenn ich mich schon nur interessiere für einen anderen.
Also das heisst, wie soll ich das sagen, wenn du verstehst, wenn ihr versteht, was die Firma, die eure Kundin ist, macht, dann gibt es eine Möglichkeit, dass IT eine Art, wenn ein Instrument ist, damit die ihren Purpose, ihr Ziel besser erreichen können.
Ja, genau. Ganz genau. Also wenn die realisieren, aha, es ist Mittel zum Zweck, die IT ist Mittel zum Zweck, aber vielleicht haben sie eine Firma ausgewählt, wie jetzt vielleicht die IT Point, wo vielleicht sogar noch sagt, hey, wir haben andere Kunden, oh, komm, wir machen ein Event, wo es gar nicht um die IT geht, sondern nur um Kunden zu vernetzen. Dann hilft es auch wieder. Weil vielleicht, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel von der Grossbäckerei, vielleicht hat er ein Bedürfnis für eine spezielle Maschine. Und wir haben einen Kunden, der Spezialmaschinen herstellt. Dann wäre es doch interessant, wenn wir die zwei verknüpfen können, sodass die vielleicht voneinander profitieren können. Der Maschinenbauer kann dann vielleicht so eine Maschine konstruieren, die eben jetzt beispielsweise der grosse Bäcker oder der Schreiner braucht. Er kann etwas verkaufen und schlussendlich der Bäcker oder der Schreiner kommen schneller vorwärts.
Und genau.
Ja, genau. Eben, um das geht's eigentlich. Das hilft alles, Vertrauen bauen, dass man merkt, aha, die wollen nicht einfach nur mehr Geld, sonst merkt man häufiger Geschäftswelt, ja, denen geht's nur ums Geld. Aber dann merkt man vielleicht auch, ah, nein, es geht eben doch um einen Mensch, und es geht noch ein bisschen um mehr.
Jetzt sind ihr ja eine Art, ich sage so, wenn es Bindeglied zwischen denen, die Programm machen und verkaufen, zum Teil riesig grosse, eben mit Microsoft erwähnt, und auf der anderen Seite Endkundinnen und Kunden, die das brauchen. Das Spannende ist ja jetzt, wenn wir jetzt die Kundenseite angeschaut haben, dann muss ich eigentlich als Kunde oder dort mir bewusst sein, was ist mein Bedürfnis und wie hilft IT mir, das zu unterstützen und das herauszufinden, oder?
Ja, genau. Ganz genau, das ist es, oder? Jetzt kommt da, wir haben vorhin von dem Fall geredet, IT ist Mittel zum Zweck. Wenn ich jetzt aber gerade in der heutigen Zeit merke, IT kann ja mir vielleicht helfen, als ich besser werde oder irgendwo schneller werde, effizienter werde und bin vielleicht bei jemandem gelandet, der mich eben vernetzen kann, der vielleicht auch sagt, schau, ein anderer Kunde hat das und das wollen, wärst du auch interessiert dran, dann kann man wieder wachsen. Also das heisst, man kann dann plötzlich merken, dass die IT nicht einfach ein Kostenblock ist, sondern dass die einen weiterbringen kann, als man eben, ich sage jetzt mal, noch erfolgreicher wird.
Und das ist letztendlich die Grundlage, verstehe ich das auch richtig, dass das in eurer Wahrnehmung die Grundlage ist, dass der Kunde der IT selber dann kann vertrauen, also diesen Werkzeugen entsprechend?
Ja, ich denke, aber im Wesentlichen hängt es eben damit zusammen, kann der Kunde uns vertrauen? Kann er uns vertrauen, dass die Daten, die er uns schlussendlich anvertraut, im Sinn von Abspeichern auf unserem System, dass die sicher sind, geschützt sind, als wir ihm vielleicht können sagen können, du kannst den Schutz noch mehr erhöhen, wir haben da noch etwas, wir können dir dabei noch helfen. Dann denke ich, ja, sind wir einen grossen Schritt weiter. Wenn wir uns gegenseitig dort, wenn auch der Kunde wieder ein Bedürfnis hat und wir können etwas daraus machen, dann kann er profitieren und alle anderen Kunden schlussendlich auch.
Und wie stellt ihr als IT Firma sicher, dass ihr diesem Programm vertraut, das der Kunde braucht? Also, ihr seid ja ein Vermittler.
Ja, das ist so. Wenn jetzt natürlich ein Kunde sich entschieden hat für eine bestimmte irgendeine Business-Software, was auch immer, dann reden wir ja ab und zu nicht nur mit dem Kunden, sondern auch mit dem Software-Lieferant. Und dort auch wieder, dort geht es nur darum, dass wir Vertrauen haben, wenn der Kunde sagt, schau, ihr müsst mit dem reden, weil der und der ist für uns wichtig, der und der hat die Software programmiert. Dann müssen auch wir mit dem anderen Lieferanten auch wieder Vertrauensverhältnis haben. Und auch dort geht es schlussendlich wieder nur über einen Menschen.
Und was ist das eine andere Form von Vertrauen? Wo dort, weil dort sind ihr ja die, die Vertrauen müssen in die Provider, also in die Programmentwickler, dann reinstellen, oder?
Ja, ich glaube, wir müssen ja ein Vertrauen haben in Kunden. Weil vielleicht gibt es eine komische Situation, wo jemand vom Kunden sagt, ja, der IT-Point hat irgendein Seich gemacht. Dann muss ich auch Vertrauen haben, dass ich mit jemandem von dem Kunden zusammenkommen und sagen, schau, der Fehler ist nicht bei uns gewesen, sondern es ist jemand von euch gewesen. Nicht im Sinn vom Fingerpointing, aber dass wir einander auf Augenhöhe dass wir auf Augenhöhe können weiterfahren. Also ich muss auch Vertrauen haben zum Kunden. Ich muss Vertrauen haben, dass der die Rechnungen, die wir ihm dann schicken, für die Leistungen, die wir erbringen, dass er die am Ende vom Monat auch zahlt. Und nicht jedes Mal wieder endlose Diskussionen haben, und er sagt, nein, also das ist zu viel und ich kann das so nicht akzeptieren. Das ist, der Kunde hat zu uns ein Vertrauen, wir müssen aber auch zum Kunden ein Vertrauen aufbauen. Sonst funktioniert es nicht.
Genau, und auf der anderen Seite haben wir das Vertrauen in die IT-Lösungsprovider, also in diese Leute, also ich sage jetzt mal, wir haben vorher Microsoft mehrfach erwähnt, es gibt natürlich viele andere grosse auch. Wie macht ihr denn das mit denen? Gibt es dort auch spezielle Beziehungen oder gibt es dort für euch Kriterien, dass ihr an einen Hersteller von Programm vertraut?
Ich sage jetzt, dort sind wir ein bisschen unterwegs, wie sonst jeder im Privaten. Wenn wir bei Microsoft bleiben, ich sage es ein bisschen überspitzt, ist mir an denen fast ein bisschen ausgeliefert. Weil wir haben gar keine andere Chance, als denen ohne ein bisschen Vertrauen zu geben, weil all die Office-Pakete, zum Beispiel Outlook, Word etc., die sind heute in der Geschäftswelt so verbreitet, an denen kommt man ja nicht mehr vorbei. Was wir dort machen können, ist eine Art, wie soll ich dem sagen, das Vertrauensverhältnis aufrecht haben zum Kunden. Und das kann ich nur, wenn ich auf der anderen Seite, jetzt beispielsweise bei der Microsoft, jemanden habe, den ich auch anrufen kann, also mir als Provider, ihm kann anrufen bei der Microsoft und sagen, hey, was ist da los, was funktioniert nicht. Natürlich, wenn es übergeordnet ist, wenn man das in der Presse liest, dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Teams von Microsoft auf der ganzen Welt nicht funktioniert, dann muss ich gar nicht anrufen. Dann müssen wir einfach Vertrauen haben, dass das Microsoft wieder zum Laufen bringt. Aber das, was der Privat oder einfach unsere Kunden vielleicht zu klein wären, haben wir eine gewisse, sag ich mal, sind wir ein bisschen grösser, weil wir viel mehr Kunden haben, viel mehr Volumen haben. Dann sind wir halt, es ist eine solche Geschäftswelt, sind wir ein bisschen wichtiger bei der Microsoft und haben vielleicht auch einen besseren Draht zu ihnen.
Das heisst, ihr habt vielleicht dann ein bisschen Einfluss, aber nicht unbedingt Macht, dass er gewisse Sachen verändern könnte.
Ja, bei der Microsoft etwas zu verändern, das geht fast zu weit. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Da muss man warten, bis sie wieder eine neue Release haben. Natürlich kann man Wünsche anmelden, man kann etwas einfordern und sagen, wir wollen das und das noch. Je nachdem, oder vielleicht gibt es mal etwas, was sie nachher implementieren, aber ich glaube, Microsoft, ja, es ist einfach ein grosses Beispiel. Aber es gibt ganz viele kleinere Softwareentwickler, Softwareintegratoren, die extrem flexibel sind, die mit dem Kunden zusammen, mit uns zusammen auch an Lösungen interessiert sind. Und auf die kommt es schlussendlich darauf an, weil die machen vielleicht, sage jetzt, bis 90% aus von allen.
Und erlebst du dort bei diesen Provider von diesen Programmen etwas Ähnliches, was den Purpose angeht und die Verbindung mit IT, wie du das auch bei deinen Kunden entdeckst? Also gibt es dort auch dann plötzlich bei denen, die das Programm machen, so Erfahrungen, dass sie den Purpose anfangen zu verstehen, wieso sie das machen?
hat es auch schon gegeben, aber das ist, da, was soll ich sagen, primär redet man natürlich vielleicht weniger über das, es funktioniert einfach oder funktioniert nicht. Das merkt man, wenn man jetzt auf dieser Seite bleibt, also wir mit unseren Softwarelieferanten, dort ist es auch wieder menschabhängig. Manchmal hat man den, du sagst jetzt Entwickler, vielleicht haben wir einen Entwickler dran, der es einfach zwischen unserem Kontakt und ihm extrem gut funktioniert. Aber es kann genauso gut sein, dass man zwei Menschen hat, beim Entwickler oder bei uns, wo es einfach nicht funktioniert. Also es ist dort komplett menschabhängig. Es kann ja sein, machen den Bogen zum Kunden, es kann sein, dass wir mit einem Kunden wunderbar zu Gang kommen. Warum? Weil unser Account Manager, also der Kundenbetreuer, einfach hat zu dem Gegenüber, wer auch immer das Gegenüber ist, sind ja immer einzelne Menschen, es ist nicht die ganze Unternehmung, ist vielleicht der Verantwortliche für die IT. Und wenn der vielleicht wechselt, oder auf unserer Seite der Account Manager wechselt, kann es sein, dass das sogar so weit führt, dass der Kunde plötzlich sagt, jetzt bin ich nicht mehr zufrieden mit euch. Es ist immer menschbasiert, es sind immer die einzelnen Menschen.
Wenn du, das ist noch spannend, du hast ja gesagt, es geht um Bedürfnisse, die Menschen haben, wenn sie IT dann als Hilfe für die Bedürfnisbefriedigung anschauen. Gibt es dort Entwicklungen, die du beobachtest jetzt in jüngster Zeit? Was brauchen die Menschen? Was suchen die Menschen, wenn sie IT wollen?
Das ist jetzt noch schwierig, so allgemein. Meistens sucht man irgendeine Lösung für ein bestimmtes Problem. Und dann geht man suchen, googelt man vielleicht ein Zeug umeinander und findet vielleicht eine Lösung, lässt sich die mal ab und merkt dann hinterher wieder, aha, nein, es ist ja doch nicht so das gewesen, bis man dann vielleicht merkt, aha, ich müsste vielleicht mal so mit einem speziellen Entwickler an Tisch sitzen und dann meine Wünsche formulieren. Und dann entwickelt der etwas für mich. Also es gibt ganz viele Software, Programme, die absolut das Richtige sein. Man sieht es bei den Apps von einem Smartphone, Android oder iPhone ist eigentlich gleich. Es gibt x Millionen mittlerweile Apps, wo ich sicher etwas finde, wo genau das mein Bedürfnis befriedigt. Aber in der Geschäftswelt, mit den Geschäftsapplikationen, ist meistens ein bisschen komplexer. Es ist immer komplexer, wenn es für einen einzigen ist, auf einem einzigen Smartphone oder eben in einer Geschäftswelt, wo es für Hunderte muss klappen, auf grossen Systemen. Und dort bin ich dann wieder wohler, wenn ich mit einem Menschen reden kann und ihm vielleicht ein Bedürfnis formulieren, wo mir hilft, eine Standardsoftware zum Beispiel anzupassen oder sogar etwas komplett Neues individuell zu entwickeln.
Mhm. Und wenn du jetzt so die Lösungen, die ihr anbietet, wenn du das so anschaust und die Arbeitswelt vergleichst, wo sind die grössten Bedürfnisse oder wo sind die grössten, wo muss man etwas neu machen? Weißt du, wo siehst du auch Bedarf im Entwicklungsbereich?
Ich bin jetzt weniger auf der Entwicklerseite. Wir betreiben ja. Also der Kunde gibt uns ja etwas, der gibt uns die Programme zum Betreiben. Klar, die kommen von seinem Lieferanten, das ist das, was ich vorher gesagt habe, wo wir uns ja zusammen auch an den Tisch sitzen, wenn der Kunde das wünscht. Also wir sind weniger dort bei dem Programm am Entwickeln. Was der Kunde von uns will und was wir müssen sicherstellen, ist genau das, dass er die Daten, die er aufgrund von diesen Programmen generiert, dass die sicher sind, dass die so, wie wir miteinander abgemacht haben, zum Beispiel backuppet werden, dass die stabil auf stabile System laufen, dass es nicht irgendwie wieder stundenlange Ausfälle gibt oder was weiß ich. Und dort, wenn wir dort etwas merken, wir kommen beispielsweise irgendwo in einen instabilen Zustand, dann müssen wir mit einem von unseren Lieferanten sehr schnell an den Tisch sitzen. Aber das ist wieder Vertrauen, das man vorher aufgebaut hat, und schauen, dass wir zusammen zu einer Lösung kommen.
Also ich höre Sicherheit und Zuverlässigkeit raus als etwas Wichtiges, genau, wo die Erwartungen sind. Wie kontrastiert das so mit der Angst für, ich habe das ja ganz am Anfang gesagt, von Hackerangriff, Ransomangriff, solche Sachen. Wie ist da so die Entwicklung?
Ich denke, dort müssen wir einfach heute zu Gang kommen mit dem. Das ist einfach ein Fakt. Das ist heute so, 100% sicher kann man heute nicht mehr sein. Man kann nur so hohe Hürden wie möglich bauen, dass man eben nicht angreifbar wird oder
andersrum gesagt, dass es zu wenig interessant ist, als man ihm knacken kann. Aber die Bedrohungslagen, die sind jetzt halt heute da, mit dem müssen wir zu Gang kommen. Also wir müssen dort selber unsere Resilienz aufbauen, vielleicht selber zu uns Vertrauen haben und unseren Mitmenschen, dass es jetzt halt einfach so ist. Aber ein bisschen, wie soll ich sagen, widerstandsfähig sein, weil wir können es nicht mehr wegdiskutieren. Es ist eine unsichere Zeit. Es kann sein, dass man irgendwo auf dem falschen Fuß verwutscht wird, den Aufbau, also eben Partner haben, wo wir vorher schon miteinander reden können, wo wir auch in der Krisensituation miteinander reden können.
Und was denkst du, weißt du, wenn ich das ja heute anschaue, eben Staat, Gesellschaft, Arbeitswelt, wir sind so stark von IT, von computerbasierten Lösungen abhängig und verbunden. Welche Lehren sollen wir aus dem ziehen? Was würdest du sagen, was ist das, was man aus dieser Abhängigkeit am gescheitsten rausnimmt?
Ganz einfach und direkt mal bei sich selber anfangen und mal vielleicht einen ganzen Tag probieren, ohne Handy auszukommen. Das klingt jetzt so einfach, ist aber keine schwierig. Wir greifen immer wieder zum Handy. Das hat wieder ganz andere Gründe, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, darüber zu reden. Aber es löst bestimmte Botenstoffe aus und wir werden mit der Zeit richtig nervös, wenn wir nicht mehr ins Handy haben geschaut. Sei es das eine neue Schlagzeile aus irgendeiner Tageszeitungs-App oder schauen, habe ich ein neues Mail bekommen, habe ich irgendwo auf Trema oder WhatsApp oder wie die auch heissen, Signal, irgendeine neue Message bekommen. Wenn ich
jetzt höre ich dich nicht mehr gerade. Kuno, jetzt gerade hören wir dich.
Thomas?
Ja, jetzt bist du wieder da, jetzt höre ich wieder,
ist gut. Ja, okay, ja. Das ist auch ein bisschen mit dem Wi-Fi-Item, wie auch immer. Eben, wir dort selber mal einen Tag rausnehmen und sagen, jetzt verzichte ich auf das Handy, ich verzichte auf einen Laptop, ich mache mal nichts online. Also bei mir ganz privat mal anfangen, vielleicht kann ich es sogar auf eine Woche ausdehnen. Das braucht schon enorm viel. Und dann merke ich auch, ich bin ja gar nicht so abhängig. Wir machen heute viel, aber es geht auch ganz viel analog. Ich kann selber noch ins Geschäft gehen und irgendein Brot kaufen, muss mir das nicht liefern. Oder ich kann sogar in einen Kleiderladen und dort etwas kaufen, muss nicht liefern. Also vielleicht einfach mal so probieren, schauen, wie komme ich ins Gang, ohne da die elektronischen Helferli.
Ah, das ist spannend und ich schaue auf die Uhr und sehe, wir kommen jetzt so langsam zum Ende von unserem Gespräch. Nur eine letzte Frage habe ich. Was sollten wir wissen, was wir gerne vergessen? Was ist etwas, was wir gerne vergessen, was wir sollten wissen im Zusammenhang mit IT, Vertrauen, Arbeitswelt?
Ich würde es so sagen, es hat nicht unbedingt nur mit IT zu tun. Mir ist wichtig, ich glaube an das Resonanzgesetz. Wenn ich Vertrauen schenke, wird auch mir Vertrauen geschenkt. Und jetzt kommt eben das, was wir darüber geredet haben. Ich meine damit ja nicht einfach jemandem blind vertrauen. Also wenn sich bei mir beispielsweise Deckenhaar sträuben, sich aufstellen, dann kann ich Vertrauen in mich haben, dass ich mit meiner Gefühlseinschätzung richtig liege. Nochmal auf den Punkt gebracht, wenn ich mir selber vertraue, kann ich auch den anderen vertrauen. Wenn ich mir nicht selber vertraue, kann ich auch sonst niemandem vertrauen. Also mit anderen Worten, alles startet immer bei mir. Und mir ist wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Warum reagiere ich jetzt in einer bestimmten Situation so? Und warum bin ich jetzt so, was weiß ich, Attili, warum habe ich zu dem oder der kein Vertrauen? Ich muss zuerst bei mir suchen. Alles kommt aus mir raus. Es kommt von innen. Das ist das, was ich gerne allen mitgeben möchte, egal ob es ein IT ist oder ich weiss auch nicht was.
Und ich habe eine kurze Nachfrage. Warum ist dir das wichtig?
Weil ich persönlich mittlerweile merke, es ist viel mehr in uns drinnen, als dass uns vor allem am Anfang so mitgegeben wurde, sei es in der Schule, sei es in der Ausbildung. Eben, das ist mir wichtig, dass jeder merkt, aha, ich muss innen aus, auch in der Natur, es kommt nichts von aus, alles wächst von innen raus. Also ich muss wieder mal in mich hineinschauen, ich darf wieder mal einen Tag nehmen, wo ich einfach nur über mich nachstudiere, wo komme ich her, wo will ich eigentlich her Oder andersrum gesagt, ich setze mir Ziel. Jeder setzt sich Ziel. Aber keiner macht sich Gedanken, was ist eigentlich mein Lebenszweck? Was ist mein ganzes Leben im Sinn vom Buch? Wie würde ich im Titel sagen, vom Buch, von meinem Leben? Nicht die einzelnen Ziele, das sind Kapitel, aber es wäre der Titel vom Buch, von meinem Leben. Und das fängt bei mir innen drin an. Und ich bin überzeugt, wenn jeder dort einen Schritt weiterkommt, hilft es uns als Ganzes, der ganzen Gesellschaft.
Well, das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz zum Mitnehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich dann auch eine Auswirkung darauf hat, wie wir eben IT brauchen und welche Rolle das IT in unserem Leben spielt. Also, danke vielmals, Kuno Wüme, CEO von IT Point, für deine Gedanken und das Gespräch über Vertrauen, IT und Arbeitswelt und unser Leben. Ich danke euch allen fürs Zuhören und Mitdiskutieren. In einer Woche treffen wir uns wieder, auch vom 7. bis zum 7:45. In der Reihe von Vertrauen ist mein Gast Frau Professorin Bettina Holstein. Sie wird darüber reden, wie stark als Vertrauen und Misstrauen vor allem auch in der Wirtschaftstheorie eine Rolle spielt und was das für Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir Wirtschaft verstehen. Ich möchte ja noch darauf hinweisen, dass wir ein neues Magazin rausgegeben haben von Ethik 22 zum Schwerpunktthema Vertrauen. Sie können es auf unserer Website finden und können dort dann auch eine Ausgabe bestellen. Und ankündigen möchte ich schon jetzt, am 30. September findet in Rotkreuz im Zentrum Dorf Matt unsere Tagung Wichtig und Richtig statt. Dort geht es, wie gestalten wir als Gesellschaft ein würdiges Älterwerden und würdige Formen, wie wir mit älteren Menschen in unserer Gesellschaft umgehen. Auch das findet Sie auf unserer Website. Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wie immer, wenn Sie Ideen haben, können Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns. Und auch im Zusammenhang mit IT, Vertrauen und Arbeitswelt ist es so, was Sokrates eigentlich gesagt hat, es ist gut, dass man miteinander redet. Wir müssen aufeinander zugehen. Man hat nicht immer alle Antworten gefunden. Das wird auch so sein. Wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Ethik 22.
Aha!